Ja, guten Tag miteinander. Das ist der Markus Somm. Heute mit dem Thomas Süssli. Oder Süssli. Also Süssli ist das, was die anderen Leute sagen, die nicht eingeweiht sind. Aber man sagt Thomas Süssli. Er ist Chef der Armee, von der Schweizer Armee. Ganz eine hohe Position. Wir wollen gerne heute mal ein bisschen über die Armee an sich reden. Zustand von der Armee, die grössten Baustellen. Aber dann auch vor allem, warum gibt es eine Armee? Warum brauchen wir eine Armee? Denn was mich auch interessiert, ich bin Historiker, was ist so ein bisschen die Rolle von der Armee in der Schweizer Geschichte? Und wir werden natürlich noch auf andere Themen kommen. Aber das erste Mal, Herr Süssli, ich gebe es also gerade sofort zu, oder? Ich bin ja bei der XOA gewesen und wollte die Armee abschaffen. Und habe auch nicht weitergemacht, was ich heute bedauere. Bei Ihnen, wie ist das verlaufen? Warum haben Sie gefunden, ich wollte Offizier werden?
Guten Abend, Herr Somm, ja, zuerst einmal. Ich glaube, es ist nicht, als ich das haben müssen, bin in einer Zeit gewesen, ich habe dort in Basel gewohnt, ich habe einen Haufen Pläne gehabt, ich habe dort Zauberkünstler werden, ich habe eine Zeit als Zauberkünstler geschafft.
Das ist ja super. Ja, aber bitte jetzt nicht anfangen zu zaubern. Ich hoffe, dass ich noch...
Du sie nicht versagen.
Also, sehen Sie mich noch. Das ist gut, ja.
Und eigentlich habe ich gar nicht in der RS wählen damals. Mhm. Und ich habe dann entschieden, Sanitätssoldat zu werden, aus verschiedenen Gründen. Nein, eigentlich ursprünglich wollte ich Panzersoldat werden, weil das mein Papi auch war. Mhm. Da bin ich an die Aushebung, habe mir Mühe gegeben, Sportabzeichen gemacht. Mhm. Und da weiss ich, der Aushebungsoffizier hat gesagt, Süssli, ihr seid zu gross, ihr müsst etwas anderes.
Ja, ja.
Und Sanitäts hat einen Reiz gehabt, weil der RS ist kürzer gewesen, wenn er 14 Wochen RS gemacht hat. Mhm. Dann ist es im Tessin gewesen, das hat mich auch gereizt. Und dann einfach, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was man auch brauchen kann, also was einem auch später hilft. Ich habe dann Terrace gemacht, Terrace ist mir irgendwie leicht gefallen, auch der Sport und die Ausbildung. Dann habe ich die Unteroffizierschule müssen. Ich habe gewusst, dass ich nicht rauskomme. Ich bin in die Unteroffizierschule und dann habe ich schon meinen Unteroffizier als Zugführer abverdient. Mhm. Und ab dann ist es eigentlich wie vorgespuren gewesen. Das ist dann alles wie von selber gegangen.
Was hat mir gefallen, wo es irgendwie geschaltet hat, wo ich gefunden habe, ich würde gerne Offizier werden? Was war das Motiv, das Hauptmotiv?
Ich glaube, auch aus meiner Zeit, aus der Pfadi, ich habe schon dort Verantwortung getragen. Mhm. Und erstens habe ich sehr gerne Menschen und zweitens habe ich gerne mit Menschen ein Ziel erreichen. Und das Ziel, ein anspruchsvolles Ziel, was man wirklich kann, sage ich eine Vision definieren, das Ziel und dann Herzen bewegen. Und dann am liebsten, am schönsten ist ja, wenn man dann als Chef einfach auf die Seite steht. Und dann geht's einfach.
Und das läuft gut, ne?
Und das Gefühl, das habe ich im Militär, habe ich das viel davon erleben.
Und Sie haben nie gefunden, oder? Normalerweise, ich weiss noch, wie das war. Ich bin auch bei den Panzerminenwerfer. Und dann hat man gefunden, eben Sani, das sind die, die sich bequem wollen und so weiter. Jetzt sind Sie Chef von der Armee. Ist das etwas, was die Leute noch sagen? Ja, der ist jetzt von der Sanität, oder wie ist das eigentlich?
Als Chef der Armee sagt es eigentlich natürlich niemand mehr direkt.
Nur ich sage es natürlich.
Ja, genau. Also man hört das. Ich glaube, auch die Sanität hat letztes Jahr im Corona-Einsatz hat wahnsinnig wieder gewonnen. Mhm. Also man hat gemerkt, das sind auch die Wände, die können, die machen ihre Sache. Für mich hat es auch einen Vorteil. Ich bin wie neutral. Mhm. Also wenn es jetzt darum geht, um Verteilung von Mitteln zwischen Boden, Luft, Cyber, ich bin neutral und versuche das auch, versuche alle Seiten anzulösen, voreingenommen. Mhm. Das ist für mich manchmal ein Vorteil.
Mhm. Jetzt, was ich wirklich sehr speziell finde an Ihrer Karriere, Sie sind eigentlich sehr lange in der Privatwirtschaft gewesen, Ausbildung Informatiker, aber dann bei vielen Banken gearbeitet, am Schluss in Singapur gewesen und nachher zurück als Berufsoffizier in der Armee. Was war der Grund gewesen? Hat es Ihnen in der Privatwirtschaft nicht mehr gefallen? Oder haben Sie gefunden, jetzt ist Zeit für Patriotismus zum Beispiel? Oder was war das Motiv gewesen?
Das sprechen Sie schon auch an. Ich bin 2014 für Fontobel auf Asien ausgewandert. Meine Frau, die ist Schulleiterin, hat zwei Töchter in der Schule gehabt, darum bin ich allein gegangen. Ich habe wirklich Ende September in Zürich aufgehört zu arbeiten. Und Anfang Oktober in Singapur angefangen. Mhm. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mehrere Jahre bleibe. Bin dann an Weihnachten bin ich heimgekommen, zum Familienbesuchen. Mhm. Dann hat mir der damalige Chef von der Armee ein SMS geschrieben, ob wir mich treffen können. Dann haben wir uns dann in Zürich am Bahnhofsbuffet getroffen, dort über Weihnachten. Und haben mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das war schwierig gewesen, weil ich habe meine Familie gerade davon überzogen, mitgekommen auf Singapur. Die haben sich schon gefreut. Bin dann heimgekommen und gesagt, jetzt gäbe es noch etwas anderes. Mhm. Und meine Frau hat mir das als erstes gesagt, wenn sie in meine Augen schaut und das Leuchten sieht in den Augen für die Idee, dann denke ich, ich hätte schon entschieden. Mhm. Ich habe mich dann das schon auch gefragt. Ich glaube, das Hauptthema ist Purpose, Sinnhaftigkeit. Mhm. Singapur hat mir enorm gefallen. Mhm. Was schön war, für Fontobel ist es klein gewesen dort. Mhm. Es war spannend, eine Vision entwickeln für den kleinen Wir sind keine Bank gewesen, wir sind eine Product Company gewesen. Aber eine Vision entwickeln, eine Strategie, nachher anfangen, eine Strategie umsetzen. Und das ist auch ein bisschen Militär, oder? Mhm. Also man hat dann Marketing, wo quasi so ein bisschen die Artillerie ist, und man so den Verkauf dann, wo wie die mechanisierte, also einfach so der strategische Aufbau ist spannend gewesen. Aber ich habe dann gespürt, so nach über 20 Jahren auch im Bankgeschäft, irgendwie den tieferen Sinn habe ich nicht mehr gespürt im Bankgeschäft. Mhm. Habe ich das Gefühl gehabt, etwas jetzt noch, auch am Ende von meinem Berufsleben, nach eben über 20 Jahren in diesem Business, etwas machen, was Sinn macht für die Schweiz, wo mit Leadership, mit Menschen zu tun hat, das hat mich enorm gereizt.
Mhm. Aber es ist schon etwas wahnsinnig anderes, oder? Die Privatwirtschaft, also ich meine, es führen natürlich in dem Sinn nicht, aber da geht es eben, es geht um Profit, man muss Geld machen. In der Armee gilt das alles auch nicht, oder? Also auf eine Art ist ja teilweise vielleicht auch einfach ein Problem in der Armee, oder? Man hat nicht den Druck, dass man irgendwie ein Produkt muss verkaufen muss und muss am Markt bestehen, sondern es ist eine riesen Organisation, die da ist für etwas, wo man hofft, dass es nie passiert. Ist eigentlich von der Motivation her noch schwierig, oder? Also man muss eigentlich, ja, schon, also man muss schon an das Land glauben, sonst macht man es eigentlich nicht.
Ich bin nicht sicher, ob wir nicht das Produkt haben. Man kann sagen, Sicherheit ist auch ein Produkt.
Ja.
Ich glaube, es ist ja wie, wenn man eine Dienstleistung verkauft, das ist auch eine Value Proposition. Also man verspricht einen Wert der Dienstleistung. Ja. Und das machen wir ja auch. Wir versprechen ja eigentlich, dass wir die letzte Sicherheitsreserve von der Schweiz sind. Und dass dann, wenn es uns braucht, dass wir parat sind. Mhm. Wir haben es einfach noch nie müssen so beweisen in der Vergangenheit.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon so. Der finanzielle Druck, den haben wir nicht. Das gibt uns aber auch Zeit, zum tiefer denken. Ich habe viel festgestellt in der Bankenwelt, auch früher sind es Jahresabschlüsse gewesen, nachher sind es Quartalsabschlüsse. Das nimmt einem so ein bisschen das Langfristige. Mhm. Und das ist schön bei uns, man kann sich einmal Zeit nehmen, wirklich etwas in der Tiefe anschauen und langfristig eben denken und planen.
Mhm.
Wir sind jetzt an einer Vision für Gruppenverteidigung, da mehr für 2030.
Mhm.
Und das wäre undenkbar jetzt in der Privatwirtschaft, dass man schon das Jahr 2030 anschaut. Das ist vielleicht kurzlebig.
Wie geht man jetzt davor? Ich meine, 2030, eben, das ist jetzt auf den ersten Blick, hat man das Gefühl, das ist nur 9 Jahre, das ist nicht lang, oder? Aber wie kann man Zukunft prognostizieren? Oder ich meine, der Witz vom Krieg ist ja, dass eben der Krieg immer überraschend kommt. Meistens. Nicht immer, aber meistens.
Mhm.
Wie machen wir das?
Also einerseits haben wir unsere Dienste, unsere Nachrichtendienste, die antizipieren.
Mhm.
Es gibt aber etwas im Moment noch, was für alle Armeen gleich ist, das sind die Beschaffungszyklen.
Mhm.
Ich glaube, bei uns, die gehen 5 bis 8 Jahre, das ist auch bei anderen Armeen noch so. Und wir sehen heute schon auch im Austausch mit anderen Armeen aus den Diensten, über was die nachdenken für die Zukunft. Wenn man davon ausgeht, die brauchen auch die 5 bis 10 Jahre, bis sie es eingeführt haben, dann sieht man, in welche Richtung das geht. Also wirklich grosse Überraschungen, die sieht man, würde man sehen kommen oder die sehen wir kommen. Wir haben aus dem ein Bedrohungsbild abgeleitet, das am Anfang relativ breit gefasst ist. Wir sagen, ein Gegner 2030, der wird versuchen, möglichst lange auf Distanz zu wirken. Das ist ein Trend, der sich jetzt auch bewahrheitet schon.
Mhm.
Er wird versuchen, abstreitbar zu bleiben.
Mhm.
Oder sogar unsichtbar oder im Hintergrund.
Abstreitbar heisst, da kommt plötzlich etwas zu fliegen und wir wissen gar nicht, wer das ist.
Vielleicht ist es ja auch das Abschreibbar im Cyberraum, wo Attribution, Zuordnung enorm schwierig ist zu sagen, was es ist. Oder was man sagt, im Informationsraum, heute bei Informationsoperationen. Mhm. Dann denken wir, dass der Gegner von der Zukunft wird nicht zuerst die Armee wollen als Ziel haben, sondern wird unsere Schwachstellen suchen, also unsere kritischen Infrastrukturen, Bevölkerung, aber auch unsere liberale, offene Gesellschaft, also vor allem bei Informationsoperationen. Auch ein Trend ist, dass immer mehr, wir sagen dem die Wirkungsräume, dass die vernetzt werden, also gleichzeitig wie am Boden, in der Luft, im Weltall, wo Sensoren sind, eine Aktion läuft, ob man sie im elektromagnetischen, im Cyberraum, im Informationsraum unterstützen. Also es wächst zusammen, wird vernetzt und koordiniert. Und der letzte Trend, das ist auch zukünftige Konflikte, denke ich auch, die werden immer noch am Boden stattfinden. Also sind am Schluss immer noch Boots on the ground, wie man sagt.
Mhm.
Aber es wird in unserem urbanen Gelände sein.
Mhm.
Nicht, weil wir das wollen als Armee, sondern auch, weil der Gegner... Genau. Cyber ist auch ein Thema, wenn man sagt, ja, ist nicht mehr Cyberbedrohung 2030. Cyber ist nicht eine Bedrohung für sich selber. Und Cyber ersetzt dann nicht die bestehenden Bedrohungen, sondern es macht sie einfach gefährlicher. Wir brauchen dann nicht den Begriff vom Cyberkrieg, weil Cyber wird immer ein Mittel, immer ein Konflikt sein, wird das Mittel sein, um seine eigene Absicht eben durchzusetzen. Und ein eigentlicher Cyberkrieg, wo man nur im Cyberraum kämpft, der wird es nicht so geben.
Wenn es eine Attacke gibt, eben von irgendeinem Gegner Cyberbereich. Ich weiss da gar nicht, wie die Begriffe sind. Und der würde jetzt die Schweizer Banken angreifen. Würden die Armee den Schweizer Banken helfen? Oder haben die Schweizer Banken sowieso dann eigene Truppen so gesehen? Oder wie muss ich das vorstellen?
Wenn man so in der Wirtschaft schaut, oder überhaupt kritische Infrastruktur in der Wirtschaft, ich glaube, unsere Grossbanken sind im Cyberbereich sehr gut aufgestellt. Mhm. Die haben sehr viele eigene Mittel, die sind gut geschützt. Sie verstehen auch die Thematik bis an die Wurzeln ab, um was es geht im Cyberraum. Viele kleine Firmen, die es vernachlässigen. Bei den kritischen Infrastrukturen findet im Moment, kann man sagen, ein Umdenken statt. Also, dass man der Cyberbetreuung den richtigen Wert einräumt. Aber zum auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist nicht primär Aufgabe der Armee, natürlich die Wirtschaft zu schützen. Mhm. Es gelten die gleichen Prinzipien, wie wir letztes Jahr gesehen haben bei Spitälern. Also, wenn es zu einer Überforderung kommt, dann würde der Kanton ein Gesuch stellen und die Armee kann nachher subsidiär unterstützen. Es ist im Cyberraum aber schwierig, schon im Vorfeld zu schützen, weil jede Infrastruktur ist anders. Eine Schwachstelle ist der Mensch. Und man kann ja nicht neben jedem User einen Soldaten neben der anderen Stelle schauen, dass er nicht an den falschen Ort klickt. Was man sicher kann, Cyberangriffe sind enorm aufwendig zum Abwehren, wenn man Gegner im Netz drin ist. Und in so einer Phase könnte es sein, dass man auch zum Beispiel mit den Absolventen von unserem Cyberlehrgang unterstützen kann. Das wäre denkbar. Mhm. Aber eben, es braucht ein Gesuch, es muss subsidiär sein, es braucht eine Bewilligung, genau gleich, wie wir letztes Jahr in Spitälern hatten.
Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, oder wie wahrscheinlich schätzen Sie das ein, die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 100 Jahre in Europa? Und ich rede jetzt mal von Westeuropa. Wir sind ja da ein bisschen zynisch auf eine Art, oder? Wir Osteuropa nehmen wir irgendwie gar nicht ernst. Oder? Also irgendwo in der Ukraine ist eigentlich jetzt laufend Krieg. Aber wir interessiert uns gar nicht, wir merken es nicht. Aber wenn wir Krieg meinen in Europa, meinen wir Westeuropa. Gibt es das nicht irgendeinisch wieder? Oder haben Sie das Gefühl, nein, das ist vorbei?
Ja, spannend, wenn man auch Kristallkugel hat. Ich bin froh, dass Sie den Zeithorizont so weit raussetzen. Ich glaube, die Aufgabe der Armee ist die langfristige Sicherheit der Schweiz. Das ist auch Kontinuität in der Sicherheit. Und es geht ja darum, dass die Armee die letzte Sicherheitsreserve ist in verschiedenen Szenarien. Ich glaube, wenn man die Welt anschaut, wir reden immer von dieser VUCA-Welt, also von Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Ich glaube, dass in gewissen Bereichen sich die Welt, die Situation, die Lage exponentiell entwickelt, dass tendenziell die Ausschläge, eben, also die Volatilität heftiger werden, die kürzeren Abstände. Es wird unberechenbarer. Es hat viele Ereignisse. Hätte gesagt, dass eine Terrororganisation sich als Staat erklärt, dass Russland Krim annektiert, auch der Brexit, oder haben wir nicht gesehen, auch die Wahl von Donald Trump. Mhm. Und ich glaube, bei diesen Ereignissen wird die Welt, ist eigentlich, kann man sagen, ein chaotisches System, also eine kleine Bewegung an einem Ende, etwas Grosses an einem anderen Ende auslösen. Wenn man jetzt einfach die exponentielle Natur anschaut, die Ausschläge, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zu Verwerfungen, Veränderungen kommt, die wird eher zunehmen, kann man sagen, in der langen Sicht. Mhm. Und wir müssen uns heute so aufstellen, dass wir dann auch eben in 20, 30, 40 Jahren noch einige Veränderungen können begegnen können. Wenn Sie mich fragen, gibt es Krieg? Wahrscheinlich historisch, das können Sie da vielleicht sagen, wissen Sie besser. Aber ich glaube, die Zeit, die letzten 70 Jahre in Europa, ist eine historische Anomalie. Es hat nie so eine lange Zeit gegeben von Frieden und Stabilität. Wir wissen alle nicht, ob es so bleibt. Und ob die Kräfte, die Europa zusammenheben, ob die immer stärker werden sein als die Zentrifugalkräfte. Ich glaube aber nicht, dass wir als Armee mit so konkreten Szenarien rechnen, weil dann ist man immer falsch. Mhm. Ich kann immer ein Szenario sagen Sie mir, das wird nie so sein. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen uns auf eine größere Anzahl von Möglichkeiten, möglichen Entwicklungen ausrichten. Das macht es auch anspruchsvoll, weil es geht dann immer noch vom bewaffneten Abwehr, vom bewaffneten Konflikt bis zur Hilfe am Schluss, wie wir es jetzt gesehen haben, letztes Jahr. Das ist enorm anspruchsvoll, die Breite von Fähigkeiten, die es braucht. Und das ist auch die Konsequenz aus dem.
Und wir sind eben eine Milizarmee, oder? Das ist ja, also heisst, die Leute müssen eigentlich immer ein gewisses Verständnis haben für Bedrohungslage. Und ich finde, das, was Sie vorhin gesagt haben, wegen den 70 Jahren Anomalie, eben das Verrückte ist ja, dass eigentlich, für mich ist eigentlich die grösste Anomalie, dass wir Europäer das Gefühl haben, ja, das geht jetzt immer so weiter. Also die Vorstellung, oder? Im 19. Jahrhundert hat man nie über einen Menschen müssen erklären, dass es irgendwie wieder mal Krieg gibt. Das ist einfach normal gewesen. Seit all 20, 30 Jahren hat es irgendwie Krieg gegeben. Nicht gerade in der Schweiz, aber man hat gewusst, ja, dann gibt es halt dann in Neapel wieder Krieg oder in Holland oder ich weiss es nicht. Also Ich finde es speziell und auch unsere Generation, also sie sind ein bisschen jünger als ich wahrscheinlich, aber wir haben jetzt einfach so das wie gelernt, es gibt nie mehr irgendwo einen Krieg. Das finde ich schon ganz verrückt. Und das finde ich jetzt auch, wie soll ich sagen, also mich dünkt, das hat die Armee jetzt eigentlich meiner Meinung nach in den letzten Jahren wieder besser gemacht. Man hat eine Zeit lang, finde ich, die Armee viel zu stark auf das da, ja, wir können dann dafür als WEF schützen oder wir können dann eben Lawinen und so. Das ist alles okay, habe ich nichts dagegen. Aber ich glaube, die Armee muss auch aus politischen Gründen eigentlich immer sagen, hey, wir sind die, wo, wenn es Krieg gibt. Wie die Feuerwehr. Also mit der Feuerwehr muss man ja nicht sagen, es gibt halt immer wieder ein Feuer. Und beim Krieg ist es eben schon eigentlich auch so. Ich glaube, also, aber ich finde, das macht die Armee jetzt auch wieder stärker. Ich höre das immer rausstellen, sagen, am Schluss geht es um Krieg. Also das, für das tun wir uns vorbereiten.
Das ist der Raison d'être von unserer Armee. Das ist der Fall. Ich bin selber, ich glaube schon, wenn man kann verteidigen kann, dann kann man die anderen Sachen auch. Und die Frage ist einfach, die Frage ist, was ist der Verteidigungsbegriff? Und da stelle ich häufig fest, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat. Das geht auch im politischen Spektrum, das geht von autonomer Landesverteidigung bis, sage jetzt, Schutzaufgaben mit Partnern zusammen. Und die Komplexität heute für uns ist, uns in diesen Achsen, in diesem Spektrum richtig zu positionieren. Was ich auch feststelle, auch nach der Abstimmung letztes Jahr am 27. September, es klingt uns nicht mehr, und das hat viel
also
mit dem
um Kampfflugzeug gegangen.
Um Kampfflugzeug, genau. Es klingt uns nicht mehr so, das, was auf der Welt passiert, was wir alle beobachten, auch mit Sorgen und auch am Rand von Europa, dass man das zusammenbringt mit den Fähigkeiten von der Armee. Da hat es wie einen Bruch gegeben. Also man hat das Bild von der Welt, man hat das Bild von der Armee, aber es passt nicht mehr zusammen. Und das muss uns wieder klingen. Und vor allem auch im Bereich eben von der Abwehr, von einerseits von der wahrscheinlichsten, aber auch der gefährlichsten Bedrohung.
Ich glaube, es ist auch wahnsinnig, politisch haben wir schon erwähnt, aber vielleicht ein neues Thema ein bisschen ansprechen. Wie bringt man heute die Jungen dazu, oder? Dass sie in die Armee gehen, oder wie erleben sie überhaupt die Jungen? Sind die jetzt, eben, ich bin jetzt die klassische Generation, bin irgendwie, wenn 85 bin ich in der RS. Und das war noch alter Krieg, da hat man nicht müssen erklären. Aber 89, das ist schon wahnsinnig gewesen, der Bruch, oder? Wo man plötzlich das Gefühl hat, jetzt ist der Frieden ausgebrochen, für immer. Und das hat uns jetzt doch, würde ich jetzt gleich sagen, ja, fast 30 Jahre haben die Leute eigentlich irgendwie so, jetzt langsam ist es jetzt wieder am Kippen, dunkt es mir. Und wie empfinden Sie jetzt die Jüngeren? Oder? Sie, das ist ja irgendwo das Schöne an der Armee und auch an Ihrem Job. Sie haben ja immer wieder mit den Jungen zu tun. Oder? Die kommen immer wieder. Wie sehen die Jungen heute die Armee und den Krieg und so weiter?
Ja, bis vorletztes Jahr habe ich immer von Generation Y und Z geredet, also Generation Y und Z. Ich habe das letztes Jahr aufgegeben, wo ich gesehen habe, die Jungen, eben die Generation Y, wie die den Corona-Einsatz gestemmt hat. Das ist unglaublich. Also das ist... Wir haben nicht zu unserer Zeit, ich habe ein Jahr nachher wahrscheinlich der RS gemacht in dem Fall, wir haben nicht die Motivation gehabt, um den Einsatz zu machen, wie ich letztes Jahr gesehen habe. Ich habe lange auch versucht, die Frage zu beantworten, warum kommen die Jungen zu uns? Die Antwort spannenderweise haben wir Frauen gegeben, und zwar die in Swisscom Einsatz gehen in Kosovo. Das war eine Gruppe von, ich glaube, 14 Frauen gewesen. Ich habe gefragt, warum macht ihr das? Warum wollen ihr in Kosovo? Und die Antwort, das sind 4 Punkte gewesen. Und ich glaube, die stimmen dem auch für die jungen Burschen und für die jungen Mädchen. Also junge Mädchen, wenn sie dann sich anfangen, für das interessieren. Das Erste ist die Erfahrung, die man in der Armee kann sammeln kann. Das ist die Erfahrung, die es sonst nie gibt. Da gehört auch Kameradschaft dazu. Das ist etwas, das Wort gibt es eigentlich nur noch in der Armee. Gehört sicher dazu. Etwas erleben und an Erfahrungen wachsen, die man sonst nie kann sammeln kann. Bis und mit Führungserfahrungen. Auch vor allem in diesem Alter dann. Das Zweite ist die Challenge. Also schaffe ich das? Kann ich dieser Herausforderung gerecht werden? Das ist auch spannend. Bei den Jungen, wir haben bei der Rekrutierung, wir haben genügend, die zu den Grenadieren wollen. Wir haben genügend für die Infanterie, genügend für die Mechanisierten, für die Artillerie. Wir haben auch genügend Chinisten, Rettungstruppen. Ein bisschen schwierig ist es bei der Unterstützungstruppe, also bei der Logistik und Führungsunterstützung. Und das zeigt genau das. Die suchen den Challenge.
Also eigentlich ein bisschen Action, oder?
Ein bisschen Action, das ist dann gerade das Nächste. Der Abenteuergeist, das spürt man auch, das gehört dazu. Auch für jemanden, der in Kosovo geht, da hat es noch ein bisschen Abenteuer dabei. Und das Vierte, und das beruhigt mich immer sehr, das zu hören, ist doch das Gefühl, ich mache jetzt etwas Sinnvolles für die Schweiz oder für die Sicherheit vom Land. Also ein Beitrag, der eigentlich allen dient. Und das kommt immer raus, oder häufig kommt das raus.
Würden Sie sagen, die Leute sind wieder patriotischer, die Jungen, oder?
Das ist auch schwierig zu einschätzen. Ich glaube auch, wenn man schaut in der RS, warum da kann man so Kategorien machen. Ich glaube, es gibt die, die sind selbstmotiviert, die wenden das aus den Gründen, die ich gesagt habe. Dann haben wir auch einen grossen Teil natürlich mit Secondos, die sagen, ja, ich will dem Land, wo jetzt, wenn ich noch nicht so lange Geschichte habe, ich will etwas zurückgeben oder auch mehr dazugehören. Und dann gibt es noch die Dritten, die einfach kommen, weil sie müssen. Ja, zu denen gehört wahrscheinlich am Anfang. Und ich glaube, schon bei der ersten und der zweiten Gruppe spürt man schon den Wert vom Land und etwas fürs Land machen. Ich glaube, gegenüber unserer Zeit hat es auch wieder zugenommen, meine ich zu spüren.
Ja. Wieso würden Sie sagen, hat das zugenommen eigentlich? Ich glaube, ich empfinde es jetzt auch ein bisschen so, oder? Mein Sohn hat jetzt auch die RS und nachher UO und OS gemacht und ist Offizier. Im Gegenteil, also mir, was natürlich sehr gut ist, wie er den Vater hat können übertreffen, das ist auch ganz gut. Nein, er hat das mit der grossen Begeisterung gemacht. Und dort ist schon, würde ich auch sagen, das Land ist wichtig. Also schon, ich mache jetzt etwas fürs Land. Und das ist etwas, wo man muss er können verteidigen, weil das ist ein gutes Land, oder? Und da glaube ich, habe ich jetzt, also muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt so stark gehabt mit 20. Man hätte einfach müssen gehen, oder?
Ja, genau. Wir sind gegangen, weil wir haben müssen. Das ist ja die dritte Kategorie. Ich kann nicht sagen, was geändert hat gesellschaftlich. Ich glaube, das Phänomen, man sieht es ja auch in anderen Bereichen. Man sieht es ja auch im Sport. Man kann es in verschiedenen Bereichen beobachten. Das ist schwierig zu zuordnen. Was sagt denn Ihr Sohn, warum macht er dann weiter? Ist es, welcher von diesen Aspekten von diesen vier treibt ihn dann zum Weitermachen?
Also ich glaube, und das habe ich etwas am besten gefunden, schon die Verantwortung können übernehmen in so einem jungen Alter. Oder ich war auch in der Pfade und habe das eben auch immer irrsinnig gefunden, dass wir schon mit 15 recht viele Verantwortung hatten. Und mein Sohn hat jetzt eben das auch immer mehr in der Armee irrsinnig gefunden, dass er schon als 21-Jährigen als Leutnant nachher kann Leute führen, Verantwortung hat, also, und natürlich dann auch ernst genommen wird von den Erwachsenen. Also ich find, muss wirklich ehrlich sagen, ich finde, der ist viel erwachsener geworden. Da haben wir den wirklich erwachsen gemacht, weil das ist, ja, es ist logisch, es geht um etwas und die Leute, die tun sich nachher auch anvertrauen einem, oder, wenn man Führungsperson ist in der Armee, das hat sicher eine grosse Rolle gespielt. Und dann ist mein Sohn aber noch vorher längere Zeit in Israel gewesen, das spielt natürlich auch eine Rolle, weil das natürlich ein Land ist, logischerweise, wo die Armee ganz eine andere Rolle noch spielt. Und ich glaube, das hat den schon auch eben motiviert gefunden, irgendwie, ja, man weiß ja nie, was passiert. Und dann ist irgendwie schon gut, dass wir diese Organisation haben, oder? Und das Dritte, was ich auch noch interessant gefunden habe, er hat ja Artillerie gemacht und ist in Bière, oder?
In Bière,
Und hat nicht so wahnsinnig. Französisch gab wie mir auch in der Schule, oder? Nicht so gut und so. Kann jetzt aber gut Französisch und hat das eben wahnsinnig geschätzt. Also, das finde ich auch noch etwas, wo ich eben auch noch finde, muss man die Jungen auch sagen, oder? Das haben wir ja jetzt in der Corona-Zeit auch wieder gemerkt. Das Land ist vielfältig und das Land muss man kennenlernen. Und die Armee ist früher immer wichtig gewesen, um das Land überhaupt kennenlernen. Das hat ihm auch gefallen.
Ich glaube immer noch, dass die Armee eine Integrationsfunktion hat, auch über Gesellschaftsschichten hinweg. Wir umgehen uns ja eigentlich sonst noch mit Leuten, die ähnlich sind, im beruflichen Umfeld.
Absolut.
Auch Gesellschaftsschichten hinweg, andere Landesteile, andere Sprachen, immer mehr auch Religion, was Thema wird. Also ich glaube, die Integrationsfunktion die ist schon noch geblieben. Das beobachte ich eigentlich noch mit Erstaunen und Freude, auch, dass die Aufgabe noch geblieben ist.
Was sind die Probleme? Also wenn Sie jetzt sagen, eben Junge und Armee, wo haben Sie Probleme? Haben Sie zum Beispiel das Problem, dass Sie gute Leute nicht überkommen? Dass die sagen, nein, ich würde lieber auf Harvard studieren, ich habe keine Zeit zum Weitermachen? Oder wie ist das heute, wenn Sie Leute eben wollen rekrutieren für jetzt auch Offizierslaufbahnen?
Das Rekrutieren klingt uns nicht so schlecht. Also immer, wir kommen, wie ich vorhin gesagt habe, Kampftruppen neuer, bei der Unterstützung ein bisschen weniger. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, es hat viele, die haben den Terrace gemacht und dann haben das Gefühl, sie haben jetzt den Dienst am Vaterland geleistet und sie wollen jetzt die Phase noch abschliessen, wechseln dann in den Zivildienst und machen dort dann irgendwie noch den Rest am Stück. Also das ist eine Tendenz, die ich gefährlich finde. Es ist noch schwierig zu sagen, was Motivation ist, aber es ist einfach, vielleicht auch einfach das Gefühl, ich will jetzt das abschliessen, wo wir uns auf den Beruf konzentrieren. Und dort verlieren wir am meisten, weil die haben wir ausgebildet, in die haben wir investiert. In der RS, die haben wir 18 Wochen investiert, die sind eigentlich fertig. Und es ist ja nicht der RS der Selbstzweck. Die Idee ist ja, dass man in einen Einsatzverband kommt und dort dann auch bereit ist, für Einsätze zu leisten. An dem müssen wir arbeiten. Ich glaube, wir müssen uns auch Modelle überlegen, die neuartig sind für die Zukunft. Andere Wegmodelle vielleicht, dass man kann im Jahr sagen kann, wann ich kommen kann. dass es vielleicht auch abwechselnd, alternierend BKA gibt, wo man trainiert, wo man vielleicht dann für die Spezialisten wieder Fachkenntnisse auffrischt, einfach, dass es ein bisschen vielfältig wird, aber sich auch besser mit dem Zivilleben vereinbaren lässt. Mhm. Ich glaube, da müssen wir noch einen Schritt in Richtung von einem Kompromiss gehen, auch für die Arbeitswelt.
Sie sind ja eben lange in der Privatwirtschaft gewesen. Man hört das ja immer wieder, eben, das ist ja eine banale Feststellung. Früher war eine militärische Karriere völlig normal in der Schweizer Privatwirtschaft. Wenn man in der Bank Generaldirektor war, war man Oberst. Oder eben Fritz Gerber habe ich auch gut gekämpft von der Roche. Und der war Oberst von der Artillerie und der hat noch die Roche geführt. Ja, vom WK-Gelände aus. Also es ist unglaublich, wie das total verzahnt war. Und heute ist natürlich das weniger der Fall. Aber wie ist es so zur Zeit in der Wirtschaft? Haben Sie das Gefühl, da ist Verständnis da für die Armee oder man schätzt die Führungsausbildung oder wie würden Sie das einschätzen?
Ich habe den Eindruck auch aus Gespräch und ich suche die Gespräche auch aktiv und auch aus meiner Erfahrung. Mhm. Das Bild von der militärischen Führungsausbildung ist nicht mehr ganz frisch. Also man hat das Gefühl, dass ich viel mit Befehlen, dabei ist das gar nicht so. Mhm. Wir sind also wirklich sehr ausgeprägt mit Auftragstaktik. Mhm. Also man gibt das Ziel vor oder fangen mal an, man tut überhaupt die Richtigen suchen, man bildet sie aus, dann gibt man ihnen ein anspruchsvolles Ziel, gibt ihnen die Ressourcen und dann lässt man es auf dem Weg zu dem Ziel machen. Mhm. Ich glaube, unsere Führungsausbildung und Führung hat sehr viel mit Transformational Leadership zu tun, was ja auch in der Wirtschaft einen Wert hat. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Kern. Was wir probieren jetzt, ist eine Initiative, dass wir ein Leadership Manifesto machen, also dass wir unsere Führungswerte definiert, dass wir das, sind wir es gerade dran, mit der Wirtschaft abholt dazu und dass sich Firmen dann nachher auch im Internet öffentlich dazu bekennen. Ja, sie verstehen, wie die militärische Führungsausbildung ist, sie unterstützen das, sie profitieren davon, wenn sie jemanden holen, sie lassen dann aber wieder zurückgehen, wenn er weitermacht. Und das ist ein Weg, wo man versucht, das auch wieder in die Wirtschaft zurückzubekommen.
Müssen Sie regelmäßig, also ich glaube, ein Problem ist ja auch, dass man sehr viele Manager hat aus dem Ausland, die keinen Bezug mehr haben zur Armee, also weil ja, die meisten anderen Länder haben ja eigentlich keine Milizarmee sowieso, haben auch die allgemeine Wehrpflicht nicht mehr. Wäre es nicht gut, wenn Sie würden ab und zu ausländische Manager einladen und denen Manöver zeigen oder einfach, dass die mal ein Gespür bekommen, was da eigentlich läuft, dass die Schweizer Armee eben noch wirklich eine Armee ist, nicht irgendwie wie die Bundeswehr, wo nichts gegen die Bundeswehr, aber Sie wissen, was ich meine. Also einfach, dass man halt auch die ausländischen Führungskräfte mal an die Armee anholt. Ist das etwas, was Sie machen?
Das hat auch in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert. Ich glaube, es sind Führungskräfte, sind aber vor allem auch HR-Leute. Mhm. Das sind immer mehr Ausländische. Genau, wo man zeigen muss, auch, was bedeutet das überhaupt im Militär führen? Mhm. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Mhm. Eben, dass es mit Leadership zu tun hat und nicht einfach das Befehlen ist. Mhm. Das ist ein sehr bewährtes Modell.
Mhm. Ja. Also, was ich interessant finde, ist einfach, wenn man so ein bisschen Film anschaut. Also, das Militärische, Krieg und so weiter hat immer noch eine unglaubliche Faszination auf die Leute. Und eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, eben eine Armee ist eigentlich nicht so schwierig zum Verkaufen. Und trotzdem hat man jetzt eigentlich lange Mühe gehabt zu verkaufen. Warum ist das so gewesen? Ist man zu defensiv gewesen in der Armee? Oder was ist Ihre Analyse?
Ich glaube, eine von der Ursachen ist auch, dass die Armee viel kleiner geworden ist. Mhm. Also man erlebt sie nicht mehr, sie ist nicht mehr so nahe. Wir haben letztens gesagt, oder, auch wenn man schaut, am 27.09. Kampfflugzeugabstimmung, dann sind vor allem die Städte, die auch dagegen waren. In der Städte sieht man uns gar nicht mehr. Ist vielleicht jetzt auch nicht der richtige Ort, zum Manöver machen am Abend am 6. Uhr auf dem Bellevue. Aber die Armee ist kleiner geworden, sie ist jünger geworden, man spürt sie nicht mehr. Und ich glaube eben doch, der Effekt, ich habe meinen Vater noch gesehen, oder, als er heimkam, ist in Uniform, mit all dem Lederzeug noch, mit dem Gewehr. Und das ist schon, das fehlt heute. Wir denken vor allem in der Ausbildung, in der Schule. In der Schule sind viele Lehrpersonen sind weiblich heute, oder das Gros. Wahrscheinlich sind es 80-90%. Ich habe gesagt, meine Frau ist auch im Lehrberuf. Und dort merke ich amigs, wenn ich dann mit ihr und mit ihren Kolleginnen unterwegs bin, dann fragt man mich amigs, ja, was machst denn du für Beruf, Thomas? Und dann sage ich, ja, ich bin mit in der Armee. Und dann heisst es dann manchmal, ja, so schlimm hätte ich dich jetzt gar nicht eingeschätzt.
Schon so, ich auch.
Ja.
Polizisten haben ja das auch ein bisschen.
Das kann ich nicht
das
sagen.
Das finde ich, was ist denn das und so. Ja, okay. Ja.
Aber einfach, dass wir uns wie aus der Bevölkerung entfernt haben. Mhm. Und auch in unserer Vision 2030, ich glaube, der erste Punkt, und im Militär ist auch mit dem Schlüssel gelernt, ist die Wahrnehmung von der Armee wieder zu verändern. Mhm. Und die Wahrnehmung muss so sein, dass man sagt, unsere Armee, das sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die einen besonderen Dienst für die Sicherheit von uns allen machen. Mhm. Und so, wenn ich jetzt eine Ambition, eine Vision müsste sagen, wünsche ich mir, dass wenn ich dann 20, 30 oder Jungen da wieder zu Zürich in der Uniform durch die Stadt laufe, dass ihnen wieder jemand Danke sagt für das, was sie eben für die Sicherheit von allen machen.
Was sagen Sie eigentlich, wenn jetzt ein Junge zu Ihnen kommt und eben findet, weiß nicht, soll ich überhaupt nicht da mehr? Und was sagen Sie eigentlich, was finden Sie, was sind die besten Argumente, die Sie nennen für einen Jungen?
Die Erfahrung, die man sammeln kann. Mhm. Was spannend ist auch, das ist das Argument, das ist noch schwierig, dass also es gibt wie ein extrinsisches und intrinsisches Argument. Mhm. Und was ich vielen Jungen feststelle, das ist die Disziplin. Mhm. Also sie suchen eine geregelte Umwelt. Sie suchen, wir sind alles ein bisschen Prokrastinatoren geworden auch, oder? Also brauchen alle ein bisschen Druck. Aber viele Junge spüren, ja, in der Armee lehre ich das. Da komme ich eine Tagesstruktur rüber. Und das ist eine Erfahrung, die man sonst eigentlich nicht so sammeln kann. Es ist noch schwierig, jemandem das im Gespräch zu erklären. Mhm. Aber ein Teil, den ich gesagt habe, ist Erfahrung. Ich glaube, das zieht bei diesen Jungen heute sehr. Also auch wenn ich gerade mit Leuten aus der Bankwelt oder aus der Wirtschaft rede, heute Jungen, die kommen nicht mehr primär wegen einer Karriere oder vom Geld. Es ist häufig spannende Projekte, wo ich Erfahrung sammeln kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich etwas verändern kann, bewirken kann. Mhm. Und das ist ein Argument, das wichtig ist. Ich glaube aber auch, die Wertschätzung eben für etwas Sinnvolles fürs Land zu machen, das zieht auch noch. Das ist auch etwas, wenn man es gut kann erklären kann, was zählt. Ich glaube auch, letztes Jahr Corona hat uns geholfen.
Ja.
Und wir haben noch nie so viele neue Kader können gewinnen oder die weitermachen, wie in den Bataillon, die im Einsatz war. Mhm. Warum ist das so? Weil da ist Wertschätzung zurückgekommen. Man sieht, das, was wir da machen, doch, das hilft etwas und wir können etwas bewirken.
Mhm. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Frauen und den Männern, was Motivation betrifft?
Es ist natürlich nicht ganz... Wir haben jetzt den Rekordfrauenanteil, haben wir jetzt gerade in dieser Schule gehabt, von etwas über 2%. Mhm. Aber es ist natürlich die Frauen, die zu uns kommen, die kommen freiwillig. Mhm. Und immer noch das Gros der Männer kommt nicht ganz freiwillig. Mhm. Und das ist natürlich dann schwierig zum Vergleichen. Auch bei den Frauen machen viel mehr weiter. Mhm. Also viele kommen schon mit der Absicht, sie würden dann auch eine militärische Führungsausbildung machen. Darum ist es nicht eins zu eins vergleichbar. Ich habe das Gefühl, eben die intrinsischen Werte, und das ist wichtig, dass man vor allem die ansprechen, das sind ähnliche.
Was sind eigentlich für Sie die, wie sagen wir, die besten Vorbilder jetzt auf der Welt, wenn Sie lernen wollen, wie ein moderner Krieg aussieht, wie eine moderne Armee soll aussehen? Was sind für Sie Vorbilder? Welche Armee finden Sie wirklich richtig gut in dieser Welt?
Ich habe verschiedene Armeen schon gesehen. Ich habe natürlich biased vorgenommen, natürlich für das Milizsystem. Ich finde das ein wunderbares System, weil sich eben die Armee dann auch nicht verselbstständigt. Sie bleibt geerdet, sie bleibt in der Bevölkerung. In das gute System, da gibt es verschiedene Beispiele dafür. Aber was mir im Moment, ich stelle so ein bisschen einen Wandel fest in der Kultur von Armeen. Es gab wieder Arbeitswelt. Früher waren wir Handwerker gewesen, heute sind wir Kopfwerker. Und das ist ein Trend, der sich auch in der Armee fortsetzt. Es sind immer mehr Spezialisten. Man muss immer mehr schauen, dass der einzelne Soldat sogar das Gesamte kann verstehen. Das ist der strategische Soldat. Und ein bisschen die Vorbilder sind für mich, sage jetzt, so die Spezialkräfte, das sind kleine Teams, die haben verschiedene Spezialisierungen und je nach Situation führt ein anderer, also nicht formell, aber informell. Sie müssen sich auf dem gleichen Wissensstand halten, sie müssen ganz klar verstehen, was auch die Rules of Engagement sind, also was man darf und was man nicht darf. Vor allem, das ist jetzt, sie müssen in kleinen Schritten sich bewegen. Es gibt heute nicht mehr, oder, wenn man das neue Kampffeld anschaut. Ja. Genau. Also man muss in kleinen Teams, in kleinen Schritten. Und das ist für mich ein Trend, den ich in verschiedenen Armeen, in vielen eigentlich, beobachte, dass man in diese Richtung geht.
Welche Armeen können Sie denn relativ regelmäßig besuchen oder beobachten? Oder mit wem ist man jetzt als Schweizer Armee relativ viel im Kontakt?
Sicher mit den Nachbarländern. Es gibt im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es verschiedene, sage jetzt, Arbeitsgruppen. Es gibt auch zwischen den Armeechefen gibt's ein Treffen. Ist jetzt dann bald wieder eins. Und da ist ein sehr herzlicher, offener Austausch. Und was noch schwierig ist, oder? In der Wirtschaft hat man immer Konkurrenz und auch Kunden. Und die halten einem so ein bisschen auf den Zehen, da muss das Produkt anpassen und Märkte ankämpfen. Das haben wir als Armee ja nicht im Land. Die einzigen, die wir uns mit vergleichen können, sind andere Armeen. Ich spüre bei allen diesen Chief of Defense grosse Offenheit, auch über schwierige Themen hinter verschlossenen Türen zu reden, über Erfahrungen. Frankreich, also ich sage alle Nachbarländer, Frankreich ist uns in gewissen Bereichen sehr nahe, auch sprachlich natürlich. Dann aber auch in der NATO, wir sind Partnership for Peace. Da gibt es so verschiedene Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Wir sind nicht überall gleich eingeladen, aber da können wir uns beteiligen, können mitmachen. Und ich denke, der Austausch ist für uns enorm wichtig, für Erfahrungen, die wir sonst gar nicht könnten selber sammeln, in was unser System
Ruf,
zu bringen.
Was ist der Ruf der Schweizer? Ich meine, das ist eine blöde Frage. Weil sie werden jetzt nicht sagen, die Schweizer haben keinen guten Ruf. Aber nicht mehr gefunden. Was fällt den Leuten auf? Was bewundern sie? Was fragen sie?
Ich glaube, bewundern tut man uns für unser Milizsystem.
Schon, ja, weil dass wir immer noch arbeiten, oder? Dass die Leute kommen. Oder?
Ja. Absolut. Was auch uns für bewundert ist, wie kurz die Grundausbildung geht. Mhm. Ich bin spannend, bin manchmal in einem ausländischen, also in einem Partner, oder also in einem anderen Land, sie hat präsentiert, wie wir unsere Rekruten, unser Conscript System, habe ich erklärt und gesagt, dass in just in only 18 weeks we train them from building civilians to being soldiers. Mhm. Und dann hat dann der Gegenüber gesagt, 18 weeks, you mean 18 months? Mhm. Und dann habe ich im Moment studieren, no, 18 weeks.
Ganz unsicher. Ja.
Wir haben andere Armeen, die schicken zum Beispiel bei uns in die Panzerschule, schicken selber Armeeangehörige, einfach zum Verstehen, wie kann man das in 18 Wochen machen, Panzerbesatzungen ausbilden. Ich glaube, unser Milizsystem, die kurze Ausbildungszeit. Und dann haben wir schon, ich glaube, wir haben, auch wenn die finanziellen Mittel natürlich immer mehr abgenommen haben und auch wenn unser der technologische Reife gerade ein bisschen zurückgegangen ist. Im letzten Jahr, wir sind immer noch gut und breit ausgerüstet und halt vor allem unser Material sehr funktional. Also es ist ein Haufen, hat eine hohe Bereitschaft, hohen Einsatzgrad. Das ist auch etwas, wo man uns kommt fragen, wie man das macht.
Das ist sehr schweizerisch, dass wir so sorgfältig sind mit dem Material und das gut machen. Und
das glaube ich auch. Halt, ja, das gehört ein bisschen, das ist ein bisschen unsere DNA. Man schaut die Sache. Ja.
Aber das andere ist interessant, das hat mein Sohn auch so geschildert. Sie haben irgendwie, wer ist in der Artillerie? Und dann sind sie irgendwie sehr deutsche Offizier, auch junge. Ich weiß nicht, wie das bei den Deutschen heisst. Heisst das noch Kadetten? Ich weiß gar nicht, wie das heisst. Die sind total erstaunt gewesen, dass die Schweizer Rekruten schon schiessen und eben scharf und so weiter. Und eben nach wenigen Wochen, und ich meine, mir ist es auch so gegangen, wo wir den ersten Besuchstag gegangen sind und die schon mit ihren Panzern rumgefahren sind und das sind junge Leute, die auf den Deckel vor 5 Wochen sind sie irgendwie noch in der Schule gewesen. Das ist schon unglaublich, wie schnell das geht, oder?
Unser WK-System, überhaupt unsere Bereitschaft, dass jeder die Waffe daheim hat, das ist ja kaum vorstellbar.
Und wieder haben wir viel Fehler. Man hätte es eigentlich so sollen lassen, wie es früher noch war, oder? Es war eigentlich noch viel besser gewesen früher.
Das ist etwas, was wir uns auch viel bewundern. Mhm. Aber auch wenn wir in den WK gehen, oder am Ende rücken wir ein, dann fassen wir das Material, zieht sich um und dann ist man schon draußen. Dann ist schon eigentlich in Training mit scharfem Schuss. Das ist für viele unglaublich.
Ja, das ist wirklich erstaunlich.
Wie schnell aus einem Zivilist, aus einem Lehrer oder Handwerker dann ein Soldat wird. Und auch wie viel Verantwortung, dass man unseren Jungen gibt in dem. Mhm.
Ich finde, wir haben noch kurz nachgesprochen, da wegen der Kampfflugzeuge, oder? Und haben Sie richtig gesagt, Städte sind ein kleines Problem. Vielleicht müsste die Armee halt schon mehr wieder in die Städte kommen. Also man sollte sie halt schon wieder ab und zu sehen, oder? Ich habe sie ja auch so erlebt. Das ist eben beeindruckend. Weil das ist auch, es sind auch riesige Maschinen, die da geführt werden. Und man ist einfach beeindruckt, wie so junge Leute unglaublich schnell das können und so. Und ich habe das Gefühl, eben viel, natürlich jetzt gerade Leute, die studieren zum Beispiel, ist ja heute fast ein Normalweg, dass man eben nicht will, in die Armee und dann geht man in den Zivildienst. Und die sollten das schon wieder sehen.
Ich bin einverstanden mit dem. Wir müssen auch dort hin, heute, wo die Jungen sind. Wir müssen auch mehr auf Social Media. Wir müssen auch wieder wieder schauen, was für Bilder das man vermittelt. Aber man darf die Bilder auch von Kampf einsetzen. Die darf man sehen, das unbedingt. Muss man sehen.
Ja, das würde ich unbedingt machen. Weil, also, ich kenne ein bisschen so die Werbefilme von den Engländern, die finde ich total gut. Die Israelis sind so gut. Das ist einfach natürlich Action. Nee. Und ja, es sind junge Leute und die finden das gut. Also ich finde es ja gut, dass wir, das ist ja nicht so, dass wir da anders sind. Ich würde noch gerne so zum Schluss ein bisschen historischer werden. Ich bin ja Historiker, aber eigentlich eben nicht Militärhistoriker, bin ich dann teilweise zwangsläufig geworden. Aber was sind für Sie in der schweizerischen Militärgeschichte die ganz grossen Vorbilder oder Ereignisse, die Sie finden, das ist jetzt wirklich interessant?
Ich glaube, das Interessante für mich ist, dass es eine Bürgerarmee war. Mhm. Das war schon früher so. Mit unterschiedlichen Strömungen in der Geschichte. Also haben wir darauf zurückgehört, in die Geschichte vom General Wille mit einem sehr preußisch geprägten Armeebild. Zukunft, dann auch die verschiedenen, wie die Armee es geschafft hat, über die Zeit mit diesen verschiedenen Strömungen umzugehen. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Es hat auch nach dem Ende des Kalten Krieges, wo man dann auch die Friedensdividende gezahlt hat mit der Verkleinerung, wie man sich angepasst hat, wie man aber dann, vielleicht muss man auch sagen, wir sind ein bisschen langsamer vielleicht als im Ausland. Wir sind immer ein paar Jahre hintendrein, aber ich glaube, es ist uns immer gut gelungen, uns diesen Trends oder diesen Veränderungen auf der Welt anzupassen. Ich finde das spannend. Auch eben, weil es eine Bürgerarmee ist, hat man, es ist immer so ein Abwägen, wie viel ist Druck, wo man spürt von außen, wie viel muss man den Bedürfnissen von den sich verändernden Bürgern nachkommen. Ich glaube, das ist für mich so über Geschichte, über die lange Geschichte von der Armee, das ist, finde ich, das, was ganz spannend ist. Also man könnte natürlich auch zurückgehen, oder nur schon früher die kantonalen Truppen, aber natürlich dann auch noch, oder, wenn man einen Sonderbundskrieg zurückgeht und die Geschichte, aber man muss sagen, das wollen wir jetzt nicht mehr, wenn das eidgenössisch ist, aber ein bisschen kantonal bleibt es noch, und dann hat man noch Zeughäuser mal kantonal. Ja, das ist für die Schweizer Geschichte, finde das spannend, wie das in unser vielseitiges föderales System hineinpasst. In dem Sinn, Vorbilder, wir haben natürlich das Glück, wir haben nie müssen im grossen Stil zeigen, was die Armee kann. Wir haben es im Kleinen gezeigt. Das habe ich aber auch das Gefühl, es passt ein bisschen zu unserer Kultur und zu unserem Milizsystem. Wir sind nicht eine Heldennation. Es gibt bei uns eigentlich keine Helden. Und darum bin ich noch ganz froh, dass auch in der Armee, in der Geschichte, es gibt viele Verdiente, aber es gibt für mich jetzt nicht grosse Helden. Was ich muss sagen, in meiner persönlichen Geschichte, das ist nicht historisch, ich habe die besten Chefs, die habe ich im Militär gehabt, nicht im Zivilen. Zivilen auch gute Chefs, unbestritten. Und die sind smart gewesen, oder häufig ist man ein bisschen kollegial, man kennt sich, oder? Aber so wirklich das Leadership, das habe ich eigentlich in der Armee erlebt und zuerst mal erfahren. Und meine persönlichen Helden sind nicht historisch, sondern sind wirklich die damaligen Chefs, die ich gemerkt habe, oder wo mich zum Denken angeregt haben, gesagt, warum findet jetzt der Gefolgschaft? Oder was macht jetzt der aus? Warum kann jetzt ein Divisionär einfach an der Fassstrasse mit den Truppen anstehen und reden? Und das sind meine persönlichen Helden.
General Guisan. Ist das etwas?
Selbstverständlich natürlich, oder? Also in dieser Zeit auch, wenn man anschaut, damals die Auswahl, warum hat man den General Guisan gewählt? Das ist natürlich, eben, historisch hat man eine Integrationsfigur sein, man muss Trauma mit einbeziehen. Und auch heute noch, das, was er hinterlässt, auch bei den Eltern, ich meine, immer meiner Großmutter ist immer noch das General Guisan-Bild die Hinterlassenschaft ist riesig und ist auch heute in der Armee noch spürbar. Ich brauche häufig auch ein Zitat von ihm, der sagt, die Armee muss sich laufend erneuern und den neuen Gegebenheiten anpassen, sonst wird sie zum toten Gewicht fürs Land. Das ist eine riesige Hinterlassenschaft.
Absolut. Ich finde das Wetter der Helden ist noch interessant, weil ich habe nicht Militärgeschichte studiert und habe dann das Buch über Marignano geschrieben. Und dann muss ich ehrlich sagen, das ist schon faszinierend gewesen. Deshalb finde ich es natürlich schon, es gibt schon eine heroische Zeit von der Schweizer Militärgeschichte, oder? Wo die Bauern mit ihren Hellebarden einfach auf die Ritter losgesäckelt sind und die Ritter sind untergegangen. Und auch der Zusammenhang, oder, zwischen denen, und das ist einfach so, die Unabhängigkeit, die das Land heute noch hat, und dem Militär, die ist wahnsinnig wichtig. Also, das finde ich auch, ja, persönlich muss ich sagen, das ist jetzt etwas, was ich auch finde, da müsste ich viel mehr wieder darüber reden. Dass das Land gibt es nur wegen dem. Das ist eben nicht so, wie gewisse Historiker uns dann wollen Glauben machen, ja, Grossmächte haben einfach gefunden, wäre noch gut hier in den Alpen, ein neutrales Land, ja, kannst du denken. So ist es nicht. Savoyen ist nicht ein eigenes Land, sondern gehört zu Frankreich. Also, das finde ich schon eine heroische Zeit. Und es geht natürlich das Gleiche rein, was ich sage, der Bürgerarmee. Ich glaube, das finde ich die wahnsinnigste Tradition. Dass wir haben vorher, sind ja Aargauer vom Bürgerort her. Ich finde, eine der verrücktesten Geschichten ist 1415, die Eidgenossen erobern den Aargau. Das Erste, was die Eidgenossen machen, ist, ihre neuen Untertanen bewaffnen. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Das hat niemand sonst gemacht. Könige haben immer entwaffnet, wir haben bewaffnet. Oder? Ja. Das finde ich unglaublich. Und das ist das Vertrauen, oder? Und das ist ja, du bist ja gestraft worden. Wenn du nicht eine Waffe gehabt hast, bist du bestraft worden in der Schweiz. Das finde ich ja Sinn.
Das ist wahrscheinlich einzigartig,
oder? Das ist unglaublich, ja. Oder? Und von dem her finde ich eben, ich habe ein das Gefühl, weil wir ja sowieso Geschichtsunterricht zu wenig machen, finde ich so, eben so Kriegsgeschichte, ich finde, sie müssen immer ein bisschen Kriegsgeschichte machen. Nein, weil das ist so die Essenz von der Schweizer Armee.
Ja, man kann natürlich, also ist auch, man kann ja gut heute noch taktische oder strategische Entscheidungen illustrieren durch mit Kriegsgeschichte. Da gibt es auch was der. Also jetzt aus dieser Zeit, was ich gesagt habe, gibt es viele lebende Beispiele, die werden übrigens auch noch gebraucht an der Militärakademie. Also die brauchen wir immer noch. Zumindest die, die heute noch Konsequenzen oder Erkenntnisse ableiten. Ja, das ist mir nicht so bewusst gewesen. Ich glaube, vor allem die Tradition ist etwas, was wichtig ist. Ich glaube auch, dass unser Milizsystem in der Schweiz, ich meine jetzt nicht nur in der Armee, aber auch in der Politik, in den Vereinen, das kommt schon ein bisschen von der Armee. Und das ist ein Wert, den wir unbedingt bewahren auch für die Zukunft.
Absolut.
Wir reden jetzt über neue Dienstpflichtmodelle. Ich bin ein absoluter Verfechter von all diesen Systemen, wo eben Miliz bleibt. Mhm. Und es wird nie ganz freiwillig sein. Es braucht einen gewissen Druck. Mhm. Aber das System müssen wir uns erhalten.
Mhm. Das ist einzigartig. Ich will sie ja nicht ausdehnen auf den Bürgerdienst. Ich finde das ein Fehler. Weil die Schweiz, das finde ich, gehört eben nicht zur Schweizer Tradition. Man hat den Bürger nur gezwungen, eben sich einzusetzen für die Gemeinschaft via Armee. Wir haben sonst nichts gehabt, sondern es war immer klar, die Verteidigung ist der Grund, warum wir mehr gezwungen dürfen werden, in die Armee zu gehen. Und das finde ich gut und das kann man erklären. Und wir sind eben gleichzeitig ein sehr liberales Land, auch schon sehr lang, oder? Immer sehr freiheitlich. Sonst kannst du den Bürger nicht einfach zwingen, dass er irgendetwas macht. Sondern wirklich, es muss wirklich ernsthaft sein. So wie die Feuerwehr ist auch so, wo auch jeder einsieht, ja? Da müssen wir mitmachen.
Das braucht es. Ja, ich glaube auch, das müssen wir uns erhalten. Ich glaube, es hat zwei Fragen, wenn wir jetzt weitergehen mit der Alimentierung oder Dienstpflichtmodell. Eine Frage ist, wie gehen wir um mit Zivildienst, Zivilschutz? Da gibt es das Modell vom Sicherheitsdienst, wo man das möchte oder überlegt, ob man das könnte fusionieren. Es gibt das Modell, das norwegische Modell, helvetisiert. Das heisst, es sind alle Schweizerinnen und Schweizer sind stellungspflichtig und man nimmt dann die besonders geeignet sind. Natürlich auch mit einem gewissen Druck. Die Frage dort ist, was bedeutet das für die Wehrgerechtigkeit? Ich glaube aber auch, ich weiss nicht, ob die Zeit schon reif ist im Moment für Dienstpflicht für Frauen. Das ist die zweite grosse Frage. Ich möchte aber auch nicht, und das ist mir ganz wichtig, ich möchte auch nicht, mein Ziel ist tatsächlich, 10% Frauen zu haben in der Armee. Ich möchte, dass es so normal wird, dass man gar nicht mehr darüber redet. Das ist für mich dann die Inklusion. Man darf aber nicht Frauen anschauen als Lösung vom Alimentierungsproblem. Darum kann ich mir gut vorstellen, die erste Variante, ein Sicherheitsdienst, wo man das Milizsystem noch ausbaut quasi. Man sagt, auf Bundesstufe gibt es die Armee und auf kantonaler Stufe gibt es dann, im Moment ist der Arbeitstitel ein Katastrophenschutz. Ich denke, das wäre im Moment vielleicht ein weniger mutiger Schritt, wäre aber eine Fortführung von dieser Tradition, die wir haben.
Und Katastrophenschutz, wer tut denn entscheiden, dass ich jetzt in Katastrophenschutz gehe oder in die Armee? Das entscheidet ich selber, oder wie denn?
Die Armee hat Vorwahlrecht, das ist ein bisschen wie heute, oder? Und dann ist
also ein Mann muss eigentlich in die Armee.
Ein Mann muss in die Armee.
Man muss es begründen, wenn er in Katastrophenschutz
ist. Genau so. Ja, genau.
Also es ist eigentlich der Zivildienst anders genannt. Oder?
Und Zivilschutz.
Ja.
Also die Aufgaben wären dann vielfältiger, von Umwelt über Soziales, aber dann eben auch Bevölkerungsschutzaufgaben, das wäre in einer Organisation. Das sind nicht Modelle der Armee, sondern das sind die Modelle, wo man jetzt auch darüber redet, die Varianten für die Weiterentwicklung.
Was sind, wenn wir noch schnell bei der Geschichte sind, dann viel, das ist ein bisschen meine Erfahrung, viel generell interessieren sich auch sehr für Geschichte. Was ist jetzt mal außerhalb der Schweizer Geschichte? Was sind denn so wichtige militärische Ereignisse, die Sie studieren oder wo Sie finden, da kann man auch noch etwas lernen oder das interessiert mich?
Ich habe immer faszinierend gefunden, der D-Day, 6. Juni 1944, die Landung in der Normandie. Das hat mich immer fasziniert, einfach von dieser Grösse. Wie kann man so eine grosse Operation erstens vorbereiten? Logistik, Geheimhaltung, aber dann auch die Führung, also so viele verschiedene Abschnitte. Das hat mich immer enorm fasziniert. Bin auch schon viel das anschauen.
Und es ist ja wahnsinnig, ich meine, so Landungen sind wahnsinnig schwierig.
Ja.
Und sind die meisten ja misslungen in der Geschichte.
Genau. Ist und vulnerabel, oder? In der Zeit, wo man auf dem Meer ist, dann ist man auch verwundbar, angreifbar. Das finde ich, also jetzt in der neueren Kriegsgeschichte ist das für mich schon der faszinierendste Abschnitt. Auch was man dann als Systems Engineering, nachher was man in der Hochschule gelernt hat, über Systemdenken, mit Unter- und Teilsystemen, das kommt vieles aus dieser Landung in der Normandie.
Ja, das ist wahnsinnig, ja.
Ich finde es spannend auch, was es an Leadership bedeutet hat. Und es hat einen Aspekt, der ist schon unglaublich, oder? Haben junge Männer aus den USA, die eigentlich weit weg sind von Europa, haben ihr Leben geopfert. Mhm. Oder in den ersten Stunden sind, also gerade an diesem Strandabschnitt, sind viele gefallen für ein Ziel, wo man hätte können sagen, das ist gar nicht unser Ziel, oder? Das ist weit weg. Das finde ich auch, finde ich spannend, was es braucht an, eben an Überzeugung, an Leadership. Ich bin auch mit meinem Vater noch, als ich Kind war, waren wir noch in Verdun. Mhm. Und dann hat es auch noch Veteranen gehabt zu dieser Zeit. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz ein eindrücklich trauriges Kapitel in der Geschichte, wo man einfach menschenverachtend einen Bereich hat, wo beide Seiten haben Truppen hineingeschickt und haben reingeschossen. Das ist auch eher ein negatives Beispiel. Ich glaube, da gibt es auch nicht, auch taktisch, strategisch gibt es nicht so viel zum Lernen daraus. Das hat viele einzelne, also auch aus der modernen, aus der alten Kriegsgeschichte, ist etwas natürlich, was einem als Militär interessiert, was man immer wieder begegnet, sei es ein Referat, wo man sich selber durch Bücher schlau macht. Die Frage ist immer, was ist von dem wirklich wiederholbar, oder was kann man daraus lernen, was man heute kann anwenden. Mhm. Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, man kann eben gewisse Führungsgrundsätze, zum Beispiel Auftragstaktik, glaube ich, hat sich in der Geschichte, hat so einen Vater, wo man sieht, das hat sich bewährt. Die Amerikaner kommen da immer mehr zum Mission Command, zu dem zurück. Die sind früher sehr strukturiert gewesen. Da hat man erst auf Stufe Bataillon hat man können entscheiden.
Also sehr bürokratisch, oder, sind die Amerikaner?
Ja, sehr planerisch, genau. Das denkt man eigentlich gar nicht.
Die Deutschen sind viel besser.
Genau, Preußen, schon früher Auftragszeichen. Ich glaube, so Sachen kann man rausnehmen. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, auch in neuen Konflikten, weil das Konfliktbild ändert sich. Und ich glaube, Konflikte werden eben, wie vorhin gesagt, der einzelne Soldat kommt heute viel mehr Bedeutung über. Mhm. Und darum, glaube ich, ist es ein bisschen gefährlich, jetzt einfach versuchen, die grossen Taktiken oder Strategien abzuleiten.
Das mit dem einzelnen Soldat, das finde ich auch einen interessanten Weg. Oder? Das, glaube ich, ist auch so etwas, was man schon in der Geschichte kann immer wieder feststellen kann. Wenn der Soldat selber sehr viel Verantwortung hat, selber und Motivation, dann ist es saugut. Also, die Eidgenossen sind ja wegen dem, ich weiß nicht, ob sie das wissen, oder? Die haben ja auf dem Schlachtfeld die Landsgemeinden gemacht.
Das haben wir gehört.
Das ist ganz verrückt. Das sind sogenannte Kriegergemeinden. Ja. Das war immer gewesen. Die haben sich immer noch abgestimmt. Und die haben abgestimmt über taktische
spannend,
Fragen.
Genau.
Die 500 Schweizer gewesen, oder? Eidgenossen von der Schlacht. Der Find hat gewartet und gesagt, was machen die eigentlich? Die dumme Sache. Und dann haben die abgestimmt. Und auch taktische Fragen. Greifen wir jetzt an? Ja. Gehen wir nach rechts? Gehen wir nach links? Und so weiter. Und später, wo die Franzosen haben ja dann auch vor allem Schweizer Söldner gehabt, haben die Schweizer das wieder gemacht. Ja. Die Franzosen sind fast verzweifelt. Weil die immer die Offiziere haben gedacht, Gott, verdeckelt. Die Schweizer machen das so lange. Und das ist eben, finde ich, ein irrsinniges Beispiel. Genau, weil die Schweizer sind wegen dem auch so irrsinnige Soldaten gewesen. Die Motivation ist unglaublich stark gewesen.
Also, das finde ich ganz spannend. Ich habe das noch nie so gehört. Aber ja, das ist, wenn wir über Leadership reden, das ist dann, oder, sie tragen es nachher mit und sie verstehen das Ganze nachher. Das ist nicht einfach nur eben Befehlstaktik ist dann nicht mehr, das ist eigentlich sehr, das erste Ansatz von Auftragstaktik.
Mhm. Und ich finde das, was Sie beim D-Day gesagt haben, das finde ich auch etwas so Faszinierendes. Eben die Motivation hat eben dort gestimmt.
Genau.
Die Amerikaner haben einfach gewusst, wir kämpfen dafür das Gute.
Genau.
Wir müssen das jetzt machen. Und Vietnam haben sie es eben nicht so richtig gespürt und deshalb ist es ein Desaster geworden. Mhm. Also der Mensch ist schon wahnsinnig wichtig. Vielleicht jetzt einfach wirklich sehr philosophisch, wieso gibt es eigentlich Krieg? Wieso gibt es das?
Wirklich philosophisch, glaube ich, auch historisch. Ich glaube, früher war Krieg ein legitimes Mittel gewesen, oder, zum Konflikt austragen. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren verändert. Ich glaube, dass ein Staat versucht, einem anderen etwas aufzuzwingen, das hat es ja auch schon immer gegeben. Mhm. Oder vielleicht sind es nicht Staaten gewesen, früher, sondern auch Gruppen oder Tribes oder Stämme. Ich glaube, das ist, ich habe das Gefühl, das ist nicht schön, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch in euren Sinnen auch. Mhm. Ich glaube, die Mittel vom Krieg haben sich verändert. Ich glaube, Konflikt heute eben, es geht darum, heute geht es ja nicht mehr ums Krieg. Heute geht es, versuchen wir den Krieg zu vermeiden und seinen Zweck anders zu erreichen. Ich glaube, die Mittel haben sich verändert. Es sind auch vielfältiger geworden. Heute gehört politischer Druck dazu, wirtschaftlicher Druck, Terrorismus. Eben dann kommen wir im Bereich von Beeinflussungsoperationen. Die Mittel haben sich stark verändert. Aber dass ein Staat einem anderen versucht, etwas aufzwingen oder seine eigene Absicht durchzusetzen, ich glaube, das wird uns bewahrt bleiben, das wird sich nicht verändern.
Ich finde eben auch, ist es nicht auch ein bisschen eine Täuschung? Ich meine, da, wo Sie es beschrieben haben, das gilt vor allem für den Westen. Mhm. Also es ist undenkbar, dass eine westliche Demokratie ein anderes Land angreift, oder? Mhm. Norwegen greift Schweden an. Das ist unmöglich. Die Schweiz greift den Österreicher, gibt es nicht. Mhm. Aber wenn man außerhalb vom Westen schaut, würde ich jetzt sagen, da hätte man dauernd Krieg. Wenn nicht die Amerikaner wären, wenn die nicht alle wüssten, die Länder, also sagen wir jetzt Indien, Pakistan, dort ist einfach Gleichgewicht des Schreckens.
Mhm.
Und es ist ein bisschen komplex, weil sie genau wissen, die Amerikaner würden intervenieren und die Chinesen würden intervenieren, deshalb machen sie nichts. Aber letztlich ist, glaube ich, einmal, hat sich gar nicht so wahnsinnig verändert. Die Welt, der Westen schon, der Westen ist speziell, oder?
Ja, ich glaube, Konflikte, die werden bleiben, werden anders austreten. Ich glaube, was in den letzten Jahren nicht mehr gesehen hat, ist ein erfolgreicher Eroberungskrieg. Mhm. Ja, das gibt es nicht mehr in der neueren Geschichte.
Mhm.
Und spannend ist auch, für was würde man das machen? Früher ist es auch um Ressourcen und um Bodenschätze gegangen. Ich glaube, wenn man heute würde irgendein Land angreifen, das Kapital ist ja häufig heute intellektuell oder das sind das Wissenskopfarbeiter. In dem Moment, wo der erste Panzer über die Grenze rollt, ist das für nichts, das ist der Schatzbestand nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Unterschied, warum dass es die Konflikte, die klassischen Eroberungskriege nicht mehr gibt. Aber in der neueren Geschichte, ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo von das erfolgreich war. Ja.
Ich muss selber nachdenken.
Ja, also seit dem Zweiten Weltkrieg.
Das war kein Eroberungskrieg, oder? Die Amerikaner haben ja nichts behalten. Ich meine, das ist auch so wahnsinnig, und das muss man ja wieder mal ein bisschen betonen. Die Amerikaner haben halb Europa erobert und sind wieder gegangen. Draussen ja nicht. Also draussen haben gesagt, ist okay, wir haben jetzt das. Also, das ist normal. Mhm. Aber was ich noch vorher gedacht habe, wo sie gesagt haben, wegen dem Territorium, also da haben sie vollkommen recht, glaube ich auch. Es macht keinen Sinn, irgendeine Wüste zu erobern, was bringt das?
Mhm.
Andererseits ist es doch wirklich erstaunlich, wenn man jetzt Russland anschaut, Krim.
Mhm.
Die Krim haben sie jetzt einfach wieder wollen. Die haben es jetzt einfach wieder. Territorium ist schon etwas Interessantes. Mhm. Und ich weiss nicht, wie sie es haben. Meine Kinder würden jetzt lachen, wenn sie das hören, oder? Wenn wir im Veltlin sind. Wir sind ab und zu im Veltlin. Dann finde ich das so schade, dass wir das nicht mehr haben. Und ein guter Freund von mir sagt immer, nein, Gott sei Dank haben wir das nicht. Die Alpen Doppeck wären noch viel stärker und so weiter. Aber ich finde, das ist etwas Faszinierendes, dass der Mensch dort, glaube ich, ein Primat bleibt. Dass wir irgendwo, vielleicht sind es auch nur mehr Männer, dass wir einfach finden, hey, das Revier haben wir, das stecken wir ab und wir gehen da den Aargau nicht her. Oder? Wir gehen dann nicht, wenn die Österreich jetzt kommt.
Jetzt hört es so sicher, ob ich das auch
hätte. Sind Sie sicher? Also wollen Sie jetzt den Aargau wieder den Habsburger geben?
Nein, das geben wir natürlich nicht mehr. Selbstverständlich. Das ist noch spannend. Das ist ja sicher schon 20 Jahre her. Jetzt in Baden-Württemberg hat es mal eine Bewegung gegeben, die haben die Unterschriften gesammelt, um sich der Schweiz anzuschließen.
Ja, gut, können wir nochmal auf Unterschriften.
Vielleicht ist das der modernere Weg.
Aber es ist etwas, ich finde, das ist so, das Verrückte am Krieg ist eben, es geht schon, glaube ich, weit einfach zurück in die Menschheitsgeschichte. Und der Mensch ist irgendwo eben, er ist halt gut und böse. Und das mit der Eroberungskrieg finde ich einen guten Punkt. Das ist ein bisschen der Grund, dass wir ein bisschen weniger Krieg haben.
Mhm.
Weil die Leute das Gefühl haben, es lohnt sich halt nicht so wahnsinnig. Aber eigentlich würden wir schon noch gerne. Also ich habe jetzt, eben, ich finde das Krim finde ich wahnsinnig. Und das sind nicht nur die Russen. Die Ukrainer haben sie auch nicht wollen geben. Und also Israel, wenn man dort schaut, was ist dort der Konflikt, geht es auch um ein paar Quadratmeter am Schluss.
Ja. Also übrigens in der historischen Geschichte schon, bei Sun Tzu ist eigentlich die Philosophie, man tut nur kämpfen, wenn man wirklich muss, man versucht ja Ziel vorher zu erreichen. Mhm. Das ist schon immer ein Teil gewesen, aber ist natürlich, die Versuchung ist gross gewesen, natürlich auch eben Bodenschätze oder Meeranstoss oder Handelslinien, das ist immer eine Versuchung gewesen. Ist auch spannend, auch Krim selbstverständlich ist in dem Sinne eine Eroberung. Spannend sind neue Ansätze, wie zum Beispiel jetzt auch China mit One Belt, One Road.
Mhm.
Das ist jetzt auch auf dem wirtschaftlichen Weg, aber es schwingt natürlich schon auch Geopolitik mit.
Nein,
die
Seidenstrasse wieder haben, oder?
Genau. Mhm. Und China hat natürlich, muss es voll von 1,3 Milliarden Menschen ernähren. In einem globalen Umfeld mit Klimawandel, mit Unsicherheit, ist auch eine Diversifikationsstrategie für das eigene Volk. Mhm. Aber heute ist jetzt eben vielleicht nicht mehr ein Eroberer und das würde auch gar nicht gehen in dem Ausmaß. Vielleicht ist das der neue Weg oder ein neuer Weg, wie China das macht.
Und Sie erwarten jetzt nicht, das redet man ja immer, dass irgendwie China und Amerika irgendwann militärisch auch aneinanderstoßen. Halten Sie das für völlig unwahrscheinlich oder schätzen Sie das ein?
Ich glaube, kurzfristig ist es nicht wahrscheinlich. China hat hat das auch, wenn man in Asien gelebt hat. Übrigens, in Asien nimmt man China nicht wahr, als geopolitisch expansiv, sondern man geht dort wirklich von aus, es geht um die Ressourcen sicherzustellen, im South Chinese Sea, im südchinesischen Meer, die Nine-Dash-Line, ob jetzt die historisch legitimiert ist oder nicht, man geht davon aus, es geht um wirtschaftliche Interessen und die geopolitischen Folgen dann eben. Und das ist auch das Problem, oder? Wenn man dann anfängt zu investieren in Afrika, in die Gebiete, dann lässt sich es plötzlich nicht mehr trennen. Mhm. Also dann werden es plötzlich auch militärische oder geopolitische Interessen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist vor allem auch für die USA und für Europa, mit dieser neuen Supermacht umzugehen. Mhm. Wir kommen aus dem Kalten Krieg, wir haben im 20. Jahrhundert den Faschismus überwunden, den Kommunismus überwunden, das Ende der Geschichte von Fukuyama. Und plötzlich haben wir dann gemerkt, nein, die Welt ist komplexer geworden, eben die VUCA-Welt. Mhm. Und dann ist das China, wo man am Anfang vielleicht gar noch nicht geglaubt hat, dass es jemals die Größe erreicht, wo man heute, was wirtschaftlich gleich mächtig ist wie die USA. Ich glaube, das geht immer mehr auch in der Machtpolitik. Ich glaube, die Schwierigkeit ist heute, dass wir noch kein Modell haben im Umgang mit dieser neuen Supermacht. Mhm. Also wir wissen auch, die USA weiss gar noch nicht, was ist die Strategie, die Richtung?
Aber ist nicht auch, ich finde es sehr schwer abzuschätzen, was wollen die eigentlich? Also ich meine, die Chinesen rüsten wahnsinnig auf. Die Armee wird immer grösser, wird immer besser. Da kann man sich auch fragen, ja, wieso eigentlich? Wer tut euch bedrohen? Nordkorea? Nein. Ist ein Verbündeter Südkorea? Nein. Japan? Ist ein Witz. Also, das macht einem schon ein bisschen unruhig, oder? Weil bei den Russen finde ich jetzt, da habe ich jetzt nicht wahnsinnige Sorgen. Weil die sind ja nicht mehr reich, aber bei den Chinesen ist das jetzt nur ein Prestige. Was ist es?
Das ist auch eine Beobachtung aus Singapur, ich mag mich erinnern. Dort, immer bevor die Ferien, die Holiday-Season angefangen hat in China, Zeitungen haben mit Xi Jinping sogar drauf ins Rat geschaltet, Chinesen sollen sich im Ausland anständig verhalten. Nee, ja. Chinesen essen ja ein bisschen laut und spucken manchmal auf den Boden. Und eigentlich die Begründung war, wir sind einmal eine kulturelle Grossmacht gewesen, von 500 bis 1500. Mhm. Und quasi das wollen wir auch wieder werden, auch wieder Wahrnehmung gegossen. Und ich glaube, das Chinesen, das treibt ja schon. Also sie wollen wieder die Grossmacht sein, aber auch kulturell. Und sie wollen wieder den Status, den sie mal hatten. Mhm. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite, wie ich ja schon gesagt habe, ist natürlich die wirtschaftliche Versorgung. Und eben immer mehr auch, wenn man diversifiziert, wenn man investiert, die Handelsroute, die muss man schützen. Spielt sicher eine Rolle. Persönlich ich glaube nicht, dass man China wieder aus der South Chinese Sea dort wieder rausbekommt. Mhm. Die sind dort zum Bleiben. Also das Bradley, Paracelsus.
Und Taiwan findet sich nicht bedroht, oder?
Taiwan, ich glaube, ganz kurzfristig nicht. Ich glaube, auf der Agenda von China. Ich glaube, China würde nicht, China hat so eine langfristige Strategie, die würde sich hüten, kurzfristige Fehler zu begehen jetzt. Ich habe letztens gehört vom General, von jemandem, der in dieser Gegend schon dient hat. Es könnte sein, vielleicht will sich der Xi Jinping irgendwann noch ein Denkmal schaffen. Das wäre dann vielleicht so mittelfristig eine Option. Aber kurzfristig glaube ich nicht, dass China jetzt schon so einen Fehler machen würde. Weil China, die Strategie ist eigentlich immer, wenn der Westen irgendwo zurückgeht, dann würden sie nachrücken. Mhm. Und als Nation hat China unendlich viel Zeit bei dem, mit dieser Strategie. Einmal gehört auch von einem Asiaten, der gesagt hat, der Trump ist auf der Strategie von China, auf der langen geschichtlichen Strategie, ist das wie ein Reiskorn auf einem Marathonlauf. Da muss man jetzt einfach ausstehen. Ja. Genau, und wenn er einen Fehler macht, tut man ein bisschen nachrücken, und, aber nicht provozieren, einfach immer ein bisschen ausdehnen. Und ich glaube, das ist die Strategie. Und Taiwan im Moment wäre wahrscheinlich ein strategischer Fehler, das zu früh zu machen. Mhm. Zeit spielt für China wahrscheinlich.
Mhm. Wie sehen Sie Europa? Also es gibt ja immer wieder so ein bisschen Bestrebungen, dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt also nicht mehr, also nicht die Schweizer, aber die Deutschen und Franzosen, ja, wir brauchen gemeinsame Armee. Subkutan geht es immer darum, sich ein bisschen von dieser NATO halt gleich zu emanzipieren. Wie schätzen Sie das ein? Ist das wahrscheinlich, dass das jemals gibt? Oder wird die NATO in den nächsten 100 Jahren der wichtigste Faktor bleiben?
Ja, wir haben mal eine Kristallkugel gesehen.
Ist nicht einfach, ja.
Ich glaube, in Europa ist sich auch die Initiative vom Präsident Macron ist nicht einig im Umgang mit der NATO. Ich glaube, man braucht NATO, auch wenn man schaut, als doktrinale Basis, wenn man zusammenarbeiten will, all die Standards, auch die EU-Streitkräfte arbeiten auch heute alle Streitkräfte nach NATO-Standards zusammen, das ist seine. Das Zweite ist natürlich auch die Frage, Der Artikel 5, der Beistandsartikel, das, oder wenn es jemals einen Lackentest gibt, ob dann die anderen kommen, das wäre ein schwieriger Moment wahrscheinlich. Also auch, wo man jetzt in den baltischen Staaten mit der Enhanced Forward Presence, oder, wo man wie so einen Stolper dran macht, wo man sagt, wenn die da drüber kommen, dann lösen wir aus. Das wäre ein grosser Test. Auch bei Gesprächen spüren nicht eine grosse Kraft oder einen grossen Willen, etwas Eigenes zu machen außerhalb der NATO. Ich glaube aber, Europa hat vielleicht zu lange die Interessenräume vernachlässigt. Also vor allem im nördlichen Afrika das Interessenraum. Auf dem Balkan ist Europa präsent, aber dort sind jetzt auch alle anderen präsent. Jetzt spürt man Russland, jetzt spürt man China, man spürt Türkei, man spürt all die Einflüsse. Das ist ein bisschen wie früher auch wieder geschichtlich. Ich glaube, das hat man in Europa erkannt, aber ich glaube, eben Nordafrika hat man spät erkannt. Und ich glaube, es gibt verschiedene mögliche Entwicklungen, aber ich glaube, vor allem die Interessenräume besser wieder in Einfluss zu nehmen. Ich glaube, das wird eine grosse Aufgabe für Europa. Ich glaube, Afrika, wenn man heute sagen, wir leben im asiatischen Jahrhundert, dann sind wir wahrscheinlich im nächsten Jahrhundert im afrikanischen. Eine sehr stark wachsende, schnell wachsende Bevölkerung, sehr junge Bevölkerung. Dann Klimawandel, der sich dort am meisten auswirkt. Ich glaube, das wird ein Migrations- und Unruheherd bleiben, auch in Zukunft. Und ich glaube, Europa muss seine Interessen dort mal auch stärker und stärker formalisieren. Und
was ich so wahnsinnig finde, ist, oder? Einerseits habe ich auch so das Gefühl, jetzt wenn man eben China anschaut und Amerika, dann könnte man auch so ein bisschen nach historischen Vorbildern suchen. Dann würde ich sagen, ja, das ist eine ähnliche Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg. Deutschland steigt auf, die Engländer sind so ein bisschen am Stagnieren, sie wissen nicht recht, wie geht man jetzt mit dieser neuen Grossmacht um. Oder? England war damals unbestritten die Supermacht gewesen, und jetzt ist unbestritten zwar Amerika, aber die Amerikaner, die sind eigentlich auch meiner Meinung nach recht mit sich selber beschäftigt, wissen nicht so genau, wie es weitergeht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man gleich das Gefühl hat, ja, aber es kann ja gleich nicht sein, dass jetzt einfach alles anders wird. Und es wird ja wahrscheinlich alles anders. Aber da denke ich immer, ja, das Europa, da haben wir jetzt, oder was Sie jetzt gesagt haben, da würde ich jetzt alles unterschreiben. Ja, das stimmt irgendwo und NATO wird irgendwo bleiben und Franzosen und Deutsche sicher nie mehr im Krieg und so. Aber das Verrückte ist eben schon im Krieg, dass der immer, es kommt immer anders, als man denkt. Also, ich meine, Corona hätte jetzt auch niemand gedacht. Und von dem her finde ich, das vielleicht auch als Schlusswort, oder? Das ist eigentlich der wichtigste Kern von der Armee, dass die Armee einfach sagt, hey, also nochmal, letzte 2000 Jahre ist so viel unvorhergesehen passiert. Es ist einfach gut, du hast eine Organisation, die für alles, was passieren kann, einfach immer da ist.
Genau.
Auch wenn es mal eine Zeit gibt, wo es aussieht, dass nichts mehr passieren würde, es war immer der am gefährlichsten gewesen, wenn die Leute das Gefühl haben, es passiert nichts mehr. Dann
das kommt stimmt.
Das immer, oder? Ja, genau. Also das finde ich auch verrückt, oder? Wenn ein Krieg vorbei ist, dann ist klar, dass es nicht gerade wieder einen Krieg gibt. Aber wir haben jetzt schon 70 Jahre keinen Krieg. Also irgendwo, ich traue dieser Sache nicht. In dem Sinn, danke vielmals für das sehr interessante Gespräch, Herr Süssli.
Sehr gerne, besten Dank.
Ja, Herr Sohn. Ich wünsche Ihnen alles Glück. Kaufen Sie gute Flugzeuge, ganz wichtig. Lassen Sie sich nicht von den Politikern zu viel reinreden. Wir brauchen die Besten, für die beste Armee von der Schweiz. So kann man es ja sagen.
Genau, das stimmt sicher.
Das stimmt sicher. Merci vielmals. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Markus Sohn auf dem Nebelspalter mit dem Thomas Süssli, Chef von der Armee. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.